Berlin trägt heute ein Festgewand, wie es wohl noch nie getragen hat.
Berlin, 1. Mai 1933. Das Luftschiff Graf Zeppelin schwebt über der Stadt, an Bord ein Radioreporter. Unten in den Straßen Hakenkreuz-Fahnen schwingende Massen, die sich in Marschkolonnen zum Tempelhofer Feld bewegen. Eine inszenierte Jubelparade, gekrönt von dem Auftritt des Reichskanzlers Adolf Hitler.
Wir haben den unerschütterlichen Entschluss, diese große Aufgabe vor der deutschen Geschichte zu erfüllen, haben den Entschluss, die deutschen Menschen wieder zueinander zu führen und wenn sie nicht wollen, sie zueinander zu zwingen.
Die Drohung richtet sich direkt an die Gewerkschaften. Deren Zerschlagung ist längst beschlossene Sache. Den Schlachtplan hatte Reichspropagandaminister Josef Goebbels zwei Wochen zuvor in seinem Tagebuch skizziert.
Den 1. Mai werden wir zu einer grandiosen Demonstration deutschen Volkswillens gestalten. Am 2. Mai werden dann die Gewerkschaftshäuser besetzt. Gleichschaltung auch auf diesem Gebiet. Es wird vielleicht ein paar Tage Krach geben, aber dann gehören sie uns. Man darf hier keine Rücksicht mehr kennen.
Um 10 Uhr morgens beginnt die Operation. Einsatzkommandos von SA und SS stürmen die Gewerkschaftshäuser im ganzen Land, verwüsten die Büros und verhaften die führenden Funktionäre. Der Maurer Hans Schwert, damals 26 Jahre alt, beobachtet in Frankfurt am Main den Anfang vom Untergang der Gewerkschaften.
Da fuhren Autos vor, lastwegen mit SA-Leuten, und stürmten da rein in das Gewerkschaftshaus und da flogen auch schon Funktionäre aus der Tür raus. Und manche haben sie dann abgeführt. Also man hat das Gewerkschaftsleben weggemacht. Das war nämlich wichtig für die Faschisten, für das Kapital. Denn nur dort in den Gewerkschaften war noch Widerstand zu erwarten, sonst nicht.
Viele Gewerkschafter wurden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Manche auch an Ort und Stelle ermordet, wie in Duisburg, wo 4 Aktivisten von nationalsozialistischen Schlägertrupps umgebracht und anschließend im Wald verscharrt wurden. Der Bergarbeiter Karl van Berg erinnert sich.
Wir haben 2 Tage später schon erfahren, dass sie also die 4 Kameraden, dass sie die im Kokskeller erschlagen hatten. Und die haben dann auf einen Leiterwagen die 4 weggebracht in ein Auto. Aber das wussten wir. Die waren erschlagen, obwohl in der Zeitung am anderen Tag stand, die wären nach Holland geflüchtet, die Gewerkschaftskasse mitgenommen und wären also wieder mal Arbeiterverräter und so.
Schon in den Wochen zuvor hatten die Nazis den Terror verschärft, Kommunisten und Sozialdemokraten verhaftet, das Parlament entmachtet. Im März 1933 dann der erste schwere Schlag gegen die Gewerkschaften, die Ausschaltung der Betriebsräte. Viele wurden verhaftet, so wie der Textilarbeiter Ludwig Küchel, der am 1. April in ein SA-Gefängnis in Berlin verschleppt wurde.
Wir wurden in einen Raum gesperrt, an dessen Wänden Blut und Haarbüschel hingen. Aus den Nachbarbunkern hörten wir das Schreien der misshandelten Eingesperrten.
Nur 10% der Stimmen hatte die hitlertreue NSBO bei den Betriebsratswahlen bekommen. Ein Desaster für die Nationalsozialisten. In den Betrieben fehlte ihnen nach wie vor jeglicher Rückhalt. Der Historiker Rudolf Tschirps.
Als klar wurde, dass ihnen das bei Wahlen niemals gelingen wird, haben sie den terroristischen Weg eingeschlagen. Eigentlich merkten sie, über 10% kommen wir in den Industriebetrieben nicht hinaus. Nur mit illegalen Mitteln wird uns das gelingen. Wir müssen mit Gewalt gegen die vorgehen, sonst können wir die Macht der Gewerkschaften nicht brechen.
Die Gewerkschaften, geschwächt durch Massenarbeitslosigkeit und anhaltenden Mitgliederschwund, hatten dem Terror der braunen Machthaber nichts entgegenzusetzen.
Der deutsche Arbeiter soll am 1. Mai standesbewusst demonstrieren und ein vollberechtigtes Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft werden.
So heißt es in dem Aufruf des SPD-nahen Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes ADGB zum 1. Mai 1933. Eine kampflose Kapitulation, wie Michael Sommer, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, heute, 80 Jahre danach, bitter konstatiert.
Ich glaube, der wichtigste Grund ist ohne Frage, dass die Gewerkschaftsbewegung zersplittert war. Wir hatten 4 große Richtungsgewerkschaftsbünde, liberale Gewerkschaften, christliche Gewerkschaften, die freiheitlich-sozialistischen, die am größten waren, und die kommunistische rote Gewerkschaftsopposition, die alle sich untereinander bekriegten und nicht in der Lage waren, den Nazis etwas entgegenzusetzen.
Die Gewerkschaftsführer hatten den Kampf längst aufgegeben. An einen Generalstreik wie 1920, als die Gewerkschaften den Putsch rechtsextremer Militärs stoppten und so die Weimarer Republik retteten, war im Frühjahr 1933 nicht zu denken.
War das gar nicht möglich war. Wir hätten keine Leute dafür gekriegt, für den Generalstreik. Da muss ja eine Stimmung in der Bevölkerung sein und in den Betrieb, die war nicht da.
Hans Schwert, der gelernte Maurer, lebt heute in einem Pflegeheim in Frankfurt. Er ist 105 Jahre alt, ein Mann von beeindruckender Statur und klaren Grundsätzen. Auch nach der Zerschlagung der Gewerkschaften gab er nicht klein bei, schrieb nachts Flugblätter, die tagsüber heimlich verteilt wurden, versuchte Sabotageakte in den Frankfurter Rüstungsfirmen zu organisieren.
Nach Vorschrift zu arbeiten, das haben wir ihnen beigebracht, den Arbeitern. Sollen nicht übermäßig fleißig sein und sie sollen auch dort, wo die Zünder von den Dingen, sollen sie so konstruieren, dass sie nicht brauchbar waren und so weiter nicht. Sabotage.
Doch die Arbeit im Widerstand wurde immer gefährlicher. 3 Jahre hielt Schwert durch. Im August 1936 wird er von der Gestapo verhaftet, verhört und gefoltert.
Dann haben sie mich von SS-Leuten in den Keller ziehen lassen, abends, und haben mich fast totgeschlagen. Mein Körper war wie ein Ofenrohr oder wie so ein dunkles Fernsehen. So haben sie mich dazu gerichtet, aber ich habe niemanden verraten.
Für Hans Schwert, den aufrechten Gewerkschafter und überzeugten Kommunisten, beginnt ein fast 10-jähriges Martyrium in 14 verschiedenen Nazi-Gefängnissen. Aber er überlebt. Im Frühjahr 1945 kommt Schwert frei, gezeichnet von jahrelanger Haft und Misshandlung, aber nicht gebrochen.
Erstmal gehört Mut und Charakter dazu. Und dann gehört dazu eine Überzeugung. Wenn Sie von etwas überzeugt sind und wissen, dass das richtig ist, kann ich Sie nichts umschmeißen. Nichts. Und so habe ich es auch durchgestanden.
Hans Schwert steht für viele Namenlose, die sich nicht beugten, die Widerstand leisteten. Aber 80 Jahre nach der Zerschlagung der Gewerkschaften bleibt die bittere Erkenntnis, es waren zu wenige.